Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Das eigene und das fremde, so könnte unsere Sendung heute überschrieben sein. Wir sprechen über die Notwendigkeit der Vernetzung von Kultur und Zivilgesellschaft mit Menschen, die nach Deutschland ins Exil gegangen sind. Künstlerinnen, Journalistinnen, WissenschaftlerInnen. Wir entdecken die Berichte von flanierenden Frauen, denen die Stadt manchmal sehr fremd gegenübersteht. Und wir fragen, wie Großbritannien den Kolonialismus aufarbeitet, nämlich zu spät und sehr, sehr langsam. Aber da ist es ja nicht allein. Shirin Ebadi, iranische Juristin und Menschenrechtsaktivistin, Friedensnobelpreisträgerin seit 2003, ging 2009 ins Exil und lebt heute in London. Sie plädiert dafür, Exilierte nicht als Opfer oder Störenfriede zu betrachten, sondern das Potenzial zu nutzen, das sie mitbringen. Dafür müssten aber Staat, Zivilgesellschaft und die exilierten Menschen besser zusammengebracht werden. Die Veranstaltungsreihe Tage des Exils, die seit 4 Jahren existiert und als deren Schirmherrin Ebadi in diesem Jahr fungiert, will genau das. Die Körperstiftung hat das Format entwickelt, lädt zu Online-Veranstaltungen einen ganzen Monat lang. Und das in Zusammenarbeit mit Theatern, Museen oder auch Stadtteilzentren. Teil des Programms ist der syrische Journalist Mohamed Gunaim, der seit 5 Jahren in Deutschland lebt, Dramaturg am Thalia-Theater war und jetzt dort angestellt als Diversitätsbeauftragter ist. Und er sagt zu dieser Zeitspanne:
Die bedeuten für mich die Vielfalt. Dieses 5 Jahren haben meine Welt so geöffnet, meine Mentalität sind in diese 5 Jahre sehr scharfsinnig geworden und sehr klarer geworden. Durch den Vielfalt, durch den Diversität in eigenes Kultur zu finden, Diversität mit anderer Kultur zu finden, miteinander. Die Vielfalt ist Wahrheit in die deutsche Gesellschaft, aber Transkulturalität zu schaffen, ist ein noch besseres Ding, wo alle Kulturen miteinander funktionieren und alle Kulturen miteinander was Neues bauen.
Die Brückenbauer sind also gefragt. Sven Tetzlaff leitet den Bereich Demokratie, Engagement, Zusammenhalt der Körperstiftung in der Hamburger Hafen City. Ihn habe ich gefragt, was er in den vergangenen 4 Jahren denn schon erreicht hat.
Also das Programm ist 2016 initiiert worden. Und da waren ja die ersten, gerade nach der großen Fluchtbewegung nach Europa, die ersten Künstlerinnen und Künstler, Journalisten, Wissenschaftler, hier in Deutschland, und die wollen ja ihren beruflichen Weg fortsetzen. Und da geht es dann darum, Kontakte zu ermöglichen, ihnen eine Stimme zu geben, ihnen eine Bühne zur Verfügung zu stellen und sich, damit das gelingt, mit vielen, vielen Institutionen zusammenzuschließen, damit wir hier auch entsprechend ja von dieser manchmal anrührenden und auch beeindruckenden Kunst auch etwas mitnehmen können in Deutschland.
Haben Sie ein Beispiel?
Also beispielsweise haben wir am Anfang sehr viel Literatur im Programm gehabt, Lesungen, szenische Lesungen, wo Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Exil ihre Texte vorgestellt haben. Zum Teil haben wir das auch übersetzt, zum Teil aber auch schon in deutscher Sprache. Wirklich beeindruckende Poesie. Und mittlerweile gibt es auch jetzt über die Zeit hinweg auch aufwendigere Kunstproduktionen. Wir haben Ausstellungen im Programm. Wir haben, worauf ich sehr neugierig bin, auch eine Performance, die in gewisser Weise ein bisschen interaktiv ist. 2 Frauen aus dem Sudan vermitteln ihre Performance unter dem Titel My Body Belongs to Me, aber sie müssen es digital machen, momentan natürlich. Und sie schicken den Teilnehmenden, also den Menschen zu Hause, ein Paket, um das Ganze in einer Kaffeezeremonie zu gestalten. Also das ist der Versuch, im Digitalen so einen Sprung zu schaffen, eine Verbindung herzustellen. Und das sind ja kreative, spannende Formate, die entwickelt worden sind und die wir jetzt in diesem Jahr im Programm haben.
Sie verknüpfen in einer Plakataktion in Hamburg und den sozialen Netzwerken die Gesichter prominenter Exilanten von heute wie Can Dündar mit Zitaten einer Person, die in der NS-Zeit ins Exil gehen musste. Das ist irgendwie naheliegend, aber was ist die etwas hintergründige Botschaft, die Sie vermitteln wollen?
Eine berufliche Karriere fortzusetzen oder sie überhaupt neu zu beginnen, von den Erfahrungen, die Menschen machen, die heute hierher kommen nach Deutschland. Also dieses Zerrissensein, man hat die Familie hinter sich manchmal ja lassen müssen, man hat den Freundeskreis, die gewohnte Umgebung hinter sich lassen müssen und muss nochmal ganz neu anfangen. Das kommt in diesen Zitaten zum Teil sehr, sehr gut zum Ausdruck, aus der alten Gesellschaft, aus der man herkommt, ja, an der nicht mehr partizipieren zu können, aber in der neuen Gesellschaft auch noch nicht angekommen zu sein. Und natürlich sind das beeindruckend formulierte Sätze, wenn man an Bertolt Brecht denkt oder an Hannah Arendt oder an andere Intellektuelle, die in den 30er Jahren eben diese Erfahrung gemacht haben. Brecht hat in den 30er Jahren ein Gedicht geschrieben über die Dauer des Exils. Das ist sehr anrührend, weil er beginnt damit, soll man überhaupt die Jacke ausziehen? Man geht doch sofort eigentlich wieder zurück. Und im Laufe des Gedichts wird es immer deutlicher, wie lange und wie viel Zeit das eigentlich benötigt.
Was braucht diese Gesellschaft Ihrer Ansicht nach, Herr Tetzlaff, denn am meisten? Mehr Geld für solche Programme, mehr Engagement von Organisationen wie der Ihren oder einfach weniger Vorurteile in der Bevölkerung?
Das ist eine gute Frage. Also das Format, die Tage des Exils, versuchen gar nicht mehr Geld zu mobilisieren, sondern versuchen einfach dadurch, dass wir viele mit einbeziehen, viele Organisationen, eine breite Plattform zu bieten. Und diese Plattform, die Idee dahinter ist, dass Menschen im Exil auf diese Weise auch ihre Kunst präsentieren können, sich vorstellen können, ihr Publikum finden können, Kontakte finden, dass sie eine Bühne bekommen, dass sie eine Stimme bekommen. Und weil Sie danach gefragt haben, was ist sozusagen wichtig, auch mental zu verändern, ich glaube, es ist weiterhin wichtig, dieses Thema, es kommen Menschen hierher, die etwas auch mitbringen, die eine eigene kleine Kunst dabei haben, im Gepäck haben, dass wir dort auch mit anderen Bildern vielleicht auf diese Menschen zugehen. Deswegen haben wir ja bewusst Exil als Begriff verwendet und nicht Migrant oder Flüchtling, weil das weckt immer die Vorstellung von großen Massen, von abstrakten Zahlen. Und wir wollen mehr auf die Person und auf den Menschen und seine Erfahrung und seine Geschichte abheben.
Sven Tetzlaff über die vierte Ausgabe der Tage des Exils der Hamburger Körperstiftung ab heute und bis zum 7. Mai. Deutschland ist derzeit viel mit der Aufarbeitung des Kolonialismus beschäftigt. Das Humboldt-Forum, die Benin-Bronzen, der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama, die Rückforderungen, auf die man nur schleppend reagiert im diplomatischen Berlin. Was ist in Großbritannien passiert in der letzten Zeit, dessen Kolonialismusgeschichte länger ist als die deutsche? Imke Köhler berichtet aus London.
Es ist nicht so, dass es gar keine Bemühungen in Großbritannien gäbe, die koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten. Es gibt Ausstellungen in Museen und es gibt jedes Jahr im Oktober den Black History Month, in dem verstärkt das koloniale Erbe thematisiert wird, besonders in den Schulen. Der britische Autor und Journalist Setnam Sangara, der vor kurzem das Buch Empireland veröffentlicht hat, sieht aber gerade bei den Lehrplänen noch großen Nachholbedarf.
Als Land nehmen wir den Ersten und den Zweiten Weltkrieg im Unterricht durch und die Tudors. Und das hilft uns zu vergessen, dass wir mit Blick auf das Empire bewusste Verfechter einer weißen Vorherrschaft waren. Der aktuelle Rassismus erklärt sich zu einem großen Teil durch unsere Geschichte. Ich glaube, dass das wichtig ist.
Auch Alice Proctor ist der Meinung, dass Großbritanniens Umgang mit seiner Geschichte unvollständig und daher nicht ehrlich ist. Proctor, die Kunstgeschichte studiert hat, hat vor der Corona-Pandemie Uncomfortable Art Tours angeboten. Führungen durch Museen, bei denen sie darlegt, welche Rolle der Kolonialismus für die nationalen Sammlungen gespielt hat und bei welchen Exponaten die Beschriftung geändert werden sollte, weil es sich nicht um Schenkungen, sondern um Kriegsbeute handelt. Dass bei der Aufarbeitung und Vergangenheitsbewältigung noch deutlich mehr passieren müsste, meinen auch viele Historiker, wie etwa Professor Tim Cole von der University of Bristol.
Ich finde, Großbritannien ist sehr langsam, wenn es darum geht, sich kritisch mit dem transatlantischen Sklavenhandel und der Geschichte des Kolonialismus auseinanderzusetzen. Ich persönlich befasse mich als Historiker mit dem Holocaust und es trifft mich, wie viel intensiver sich Deutschland mit seiner dunklen Vergangenheit auseinandersetzt. auseinandergesetzt hat. Ich glaube nicht, dass Großbritannien das in dieser Weise jemals tun wird.
Cole steht der We Are Bristol History Commission vor, einer Kommission, die die Stadtverwaltung in Bristol im vergangenen Jahr eingesetzt hat, nachdem Black Lives Matter-Demonstranten die Statue des ehemaligen Sklavenhändlers Edward Colston umgerissen und ins Hafenbecken gestoßen hatten. Viele Städte lassen seither von Expertengremien prüfen, welche Statuen und Straßennamen gegebenenfalls entfernt werden sollten. In Bristol soll die Colston-Statue im Emshet-Museum am Hafen ausgestellt werden, mit umfangreichen Erklärtafeln. Die Kommission will aber vor allem den Dialog mit der Bevölkerung. Professor Cole.
Wir hoffen, dass dann, wenn die Museen wieder öffnen, die Leute kommen werden, um die Statue zu sehen. Und dann werden wir mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt das Gespräch suchen, was sie fühlen und wie sie über die Statue denken und was mit ihr passieren soll. Wir als Kommission werden dann diese Gefühle, Gedanken und Ideen zusammenfassen und sie dem Bürgermeister und dem Stadtrat vorstellen, damit auf dieser Grundlage beraten und gehandelt werden kann.
In Bristol soll es aber nicht bei der Überprüfung von Statuen und Straßennamen bleiben. Die Arbeit der Kommission ist auf 3 Jahre angelegt und Ziel ist, zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern im großen Maßstab die Vergangenheit der Stadt aufzuarbeiten.
Imke Köhler berichtete aus Großbritannien. Johann Wolfgang von Goethes wunderbare Zeilen Osterspaziergang aus dem Faust I sind eine Art Idylle. Er selbst war vor allem auch ein großer Reisender durch die Welten und die Bildungsgeschichte. Wir haben uns in dieser Sendung über Ostern mit dem Spaziergang, der Bewegung draußen, auch mit dem Wandern befasst. Der Prototyp aber des Spazierengehens in der Stadt ist der Flaneur, eine literarische Figur, die das tut, was wir heute Bummeln oder Schlendern nennen würden. Walter Benjamin hat den Typus im 20. Jahrhundert für Deutschland beschrieben, aber schon Edgar Allan Poe und Proust hatten ihm literarische Denkmäler gesetzt. Und natürlich war der traditionelle Flaneur, abgebildet damals mit Zylinder und Gehstock, männlich. Die Frage, was dessen weibliches Gegenstück ist oder sein könnte, klären wir heute mit Lea Sauer, der Mitherausgeberin des Buches Flexen, Flanösen schreiben Städte. Sie habe ich gefragt, Frau Sauer, haben Sie dort nur versammelt, was Ihnen von flanierenden Frauen oder nicht nur von Frauen vor die Füße gefallen ist? Oder war das auch ein Stück Eroberung eines Feldes, das bisher eben vor allem den Männern vorbehalten war?
Auf jeden Fall. Das Schöne war nämlich bei der Entstehung dieser Anthologie eigentlich, dass wir selber als Herausgeberin auch mit einer ganz anderen Haltung daran gegangen sind. Also am Anfang hatten wir eben die Idee, ja, Texte der Flaneuse zu veröffentlichen oder Flaneuse-Texte und hatten da eben auch noch diesen traditionellen Flaneur im Kopf und dachten, dann kommt eben einfach, ja, sowas, was sehr ähnlich ist, aber eben in weiblich sozusagen. Und waren dann ganz überrascht, dass die Texte ganz anders waren und mussten dann selber auch nochmal unser Bild von ja, weiblichen oder auch queeren oder auch POC-Perspektiven auf die Stadt überdenken. Und das war sehr schön.
Jede Frau hat ja die Erfahrung gemacht, dass die Stadt für sie kein Ort ist, an dem sie ungestört, absichtslos herumspazieren könnte. Ob das sexuelle Belästigung ist, hinterherpfeifen, anstarren durch entgegenkommende Männer etc. Das hat mit Rollendefinitionen zu tun, mit einem männlichen Blick, der die Frau zum Objekt macht. Aber die haben sich ja nun stark gewandelt.
Also ich glaube, es ist da immer wichtig, eben nicht in so einer ja, Opferperspektive zu verharren oder sich einfach so als leidende, verdrängte Person irgendwie zu fühlen, sondern wirklich dann auch in Aktion zu treten und sich auch zusammenzuschließen. Also es ist zum Beispiel auch so, dass je mehr Frauen sich in der Stadt bewegen, desto sicherer wird auch die Stadt. Das kann man natürlich auch dann beziehen auf queere Personen oder auch auf People of Color. Je mehr man Präsenz zeigt im Stadtraum, desto sicherer wird auch die Stadt für einen. Deswegen ist, glaube ich, dieses Zusammenschließen und auch Mut beweisen und einfach rauszugehen, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Dazu haben Sie ein ganz tolles Beispiel in dem Buch Da finden sich Frauen, die in Indien versuchen, die Grenzen ihrer eigenen Welt zu verschieben, indem sie nachts durch die Stadt laufen, sich treffen, bummeln, unartig sind, hätte man früher dazu gesagt. Und in ihren Familien gelten sie eben genau als das.
Genau, also es ist der Text von Julia Lauter, das ist eine Reportage, also es ist ja kein fiktionaler Text, sondern wirklich so passiert oder passiert immer noch. Das ist eine Gruppe, die nennt sich Why Lauter, also warum man eben herumschlendern sollte, und die treffen sich auch immer noch regelmäßig und man kann das auch im Internet immer noch verfolgen, genau.
Sie selbst beschreiben sehr schön, dass ich ihrer erzählten Figur als die Scheibe im Licht, als das Hindernis, und sie machen eben auch die Unterschiedlichkeit der Blicke oder Nichtblicke damit zum Thema, aber auch den Schritt über die Schwelle, der notwendig wäre, um überhaupt gesehen zu werden, in diesem Fall eben als Opfer männlicher Gewalt.
Genau, und was ich bei meinem Text sehr wichtig fand, war eben auch zu zeigen, dass der öffentliche Raum eben nicht nur Gefahrenraum sein kann, sondern manchmal ist es eben auch andersherum. In meinem Text geht es ja darum, dass die Protagonistin eben häusliche Gewalt erfährt und dann nach draußen geht, weil sie sich dort sicherer fühlt und auch versucht dann sozusagen mit ihrer Umgebung in Kontakt zu treten, um eben zu zeigen, was passiert oder passiert ist. Und diese Umkehrung fand ich sehr schön, weil es eben nicht immer, ja, das draußen ist, was gefährlich ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Mythos oder, ja, man könnte schon fast sagen, so ein Urban Myth, dass draußen gehen immer so gefährlicher ist für Frauen. Diese Warnung, nicht rauszugehen, das ist teilweise natürlich auch so etwas, um dann auch Kontrolle auszuüben, um einfach den Stadtraum auch so ein bisschen als männlich zu kennzeichnen und dann Frauen daraus auszuschließen, allein dadurch, dass man das behauptet.
Also es geht Ihnen auch um das Besetzen und Umdefinieren von Wörtern wie auch des gesamten Stadtraums?
Also zum Beispiel gibt es auch einen Text, wo es darum geht, dass man eben als Bouncerin im Club sich auch einfach Sex nimmt, wo man will. Oder es geht darum, wie Frauen mit Kinderwagen durch die Stadt sich bewegen und für wen eigentlich die Stadt gebaut ist. Und das waren so viele verschiedene Perspektiven, dass es eigentlich gar nicht mehr richtig auf diese Flaneurfigur, die wir jetzt im Kopf hatten, dann gepasst hat. Und deswegen würde ich sagen, im Endeffekt ging es uns schon auch darum, zu zeigen, was es eigentlich alles gibt. Und deswegen würde ich auch diesen Band eher als Einladung verstehen, darüber nachzudenken. Nicht nur über das Wort flanieren oder über die Flaneurs, sondern eben über die Frage, welche Perspektiven fassen wir eigentlich unter bestimmte Begriffe wie das Flanieren und welche Perspektiven der Stadt kommen uns unter, warum sind manche präsenter in den Medien oder in der Literatur und warum andere eher weniger.
Und warum flexen? Die Flex ist ja auch ein Werkzeug, vor allem in Männerhänden, nämlich so eine Art Trennschleifer.
Genau, das hat ganz viele Bedeutungen, das Trennschleifen, aber eben auch Koksen zum Beispiel. Es bedeutet auch im Rap die Veränderung der Geschwindigkeit. Es kann auch Sex haben bedeuten oder Muskeln anspannen. Und was uns gefallen ist, ist eben einmal dieses Flaneurs-Flexen, diese Wortlautähnlichkeit, aber dann eben auch diese Vielfalt von Bedeutung, die sich auch tatsächlich alle irgendwie in den Texten finden. Und eben da dann zu sagen, okay, wir treten selbstbewusst auf und schlagen sozusagen eine Kerbe in das traditionelle Bild von Stadt- und Flanierliteratur, das war uns wichtig.
Was muss denn in der Wirklichkeit jenseits von Literatur passieren, um den Stadtraum für Frauen, People of Color oder Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen eben attraktiver zu machen, Ihrer Ansicht nach?
Ganz praktisch müssen auch stadtplanerisch natürlich da Maßnahmen getroffen werden. Und ich glaube, ein wichtiger und erster Schritt wäre, dass es da auch mehr Vielfalt gibt in den Stadtplanungsbüros, weil wenn man sich da so Statistiken anguckt, dann ist das auch immer noch ein sehr weiß und männlich besetztes Feld. Und ich glaube, wenn man allein schon bei der Planung mehr Perspektiven mit einbeziehen würde, dann würde man auch ganz anders Städte bauen. Zum Beispiel öffentliche Toiletten. Das ist total albern, Aber wenn man sich da mal anguckt, für wen diese öffentlichen Toiletten eigentlich gebaut werden, also häufig zum Beispiel, wenn es um Festivals geht oder so Straßenfeste oder so, dann werden da Plastikrondells aufgestellt. Viele Leute können diese Plastikrondells nicht benutzen. Also ob es jetzt Leute sind mit Handicap oder Frauen oder auch zum Beispiel Frauen, Personen, die stillen möchten, die werden alle da nicht mitgedacht. Das sind so Kleinigkeiten, wo sich dann aber so eine bestimmte Denke dann eben doch festmachen lässt.
Aus einem Interview mit Lauren Elkin am Schluss von Flexen habe ich gelernt, dass George Sorn sich nicht Männerkleidung angezogen hat, um ein Statement abzugeben, sondern schlicht, damit sie nicht mit vielen Lagen Rock oder den superfeinen Damenschuhen durch den Matsch laufen musste. Und dadurch hat sie sich natürlich aber auch Räume in Paris erobert, zu denen sie als Frau nie Zugang erhalten hatte.
Ja, genau. Es ist ja auch so, dass Georges Sand gar nicht so sehr als Feministin gesehen werden wollte. Also die hätte sich da wahrscheinlich gegen gewehrt. Ich glaube, da standen wirklich praktische Fragen im Vordergrund. Aber diese praktischen Fragen zeigen ja auch schon, was für Kleinigkeiten oder Konventionen eigentlich dann auch dafür sorgen, dass so ein Raum für manche zugänglicher ist als für andere, also in diesem Fall eben die Kleidungskonvention. Aber ich glaube, solche kleinen Fragen sind eben schon auch so Marker, für wen wird eigentlich in der Stadt gebaut oder für wen wird Kleidung konstruiert, für wen wird da ein Zugang geschaffen und für wen eben nicht.
Lea Sauer war das mit Einblicken in die Welt der Flaneusen. Das Buch Flexen ist 2019 im Verbrecher Verlag erschienen. Die Kulturmeldungen vom Tage mit Mascha Drost beginnen mit einem großen Unruhestifter.
Das war er und er war einer der wichtigsten Kritiker in der katholischen Kirche. Hans Küng, jetzt ist er im Alter von 93 Jahren gestorben. Er wurde zum Vordenker einer ganzen Generation reformhungriger Katholiken und zum Ärgernis von Bischöfen und Päpsten. Mehr Jesus, weniger Papst war seine Devise. Die übermächtige Macht des Papstes sah er als Ursache von Problemen wie dem Priestermangel, dem Mitgliederschwund in der Kirche oder dem Missbrauchsskandal. Der gebürtige Schweizer schlug zunächst eine typisch katholische Priesterkarriere ein, ging an die päpstliche Universität in Rom. Ein Höhepunkt in Küngs Leben war die Berufung zum Berater des Zweiten Vatikanischen Konzils. Unermüdlich hat er später an die dort gefassten Beschlüsse erinnert und es beklagt, dass Papst Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Die Kirche wieder auf einen konservativeren Kurs lenkten. Einen ausführlichen Nachruf auf Hans Küng hören Sie morgen in der Sendung Tag für Tag ab 9:30 hier im Deutschlandfunk. Heute jährt sich der Überfall der Wehrmacht auf Griechenland zum 80. Mal. Diese Okkupation forderte mehr Menschenleben als in jedem anderen nicht-slawischen Gebiet. Durch Gewalt und Hunger verloren über 700.000 Menschen ihr Leben. Griechenland hat seine Forderungen nach Reparationszahlungen nochmals bekräftigt, denn mit Ausnahme der schon 1960 vereinbarten Entschädigungen von insgesamt 115 Millionen Mark für bestimmte Opfergruppen hat Griechenland nie einen finanziellen Ausgleich erhalten. Die Bundesregierung lehnt Reparationen ab. Das wurde bei einer Debatte im Bundestag wieder deutlich. Und Hilde Schramm, Gründerin des Vereins Respekt für Deutschland, kritisiert, dass Schuld inzwischen eingestanden werde, aber man beim Thema Entschädigung nicht weiterkomme.
Eigentlich blieb es doch immer stehen bei einer Erinnerungskultur, bei Begegnungen, ja, dann eben immer die Hoffnung auf Versöhnung. Also es wurde nicht angesprochen, die materiellen Schäden und die Verpflichtung dann nochmal hinzugucken oder auch, was einfach nicht rückerstattet wurde oder die Not der Leute, zweite Generation, zu überlegen, wie kann man der Abhilfe schaffen, denn viele Dörfer und viele Leute sind sehr, sehr arm. Es blieb, man kann sagen, Überbau, also Erinnerung, Versöhnung, gemeinsam aufarbeiten. Das ist aber schon lange im Gespräch.
Sagt Hilde Schramm vom Verein Respekt für Deutschland im Deutschlandfunk Kultur. Was haben die altertümliche Flößerei und der moderne Tanz gemeinsam? Beide sind deutsche Vorschläge für das immaterielle Kulturerbe der UNESCO. Der moderne Tanz stehe für den kreativen Aufbruch der goldenen 20er, erläuterte die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission. Bis heute sei er eng mit dem Kampf um Emanzipation und für eine offene, demokratische Gesellschaft verbunden. In der Flößerei spiegelte sich Wirtschaftsgeschichte. Ohne die Versorgung mit Floßholz wäre die Entwicklung vieler europäischer Städte nicht denkbar gewesen. Zum immateriellen Kulturerbe zählen lebendige Traditionen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik, Naturwissen und Handwerkstechnik. Soweit die Kulturmeldung.
Danke an Mascha Drost und das war Kultur heute. Ich weise sehr gern noch hin auf die Information am Abend, gleich nach den Nachrichten, darin unter anderem auch noch mehr zu Hans Küng. Und hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.